Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es war der letzte Tag einer einwöchigen Reise durch Nordzypern. Ich schlenderte noch ein wenig durch die Küstenstadt Kyrenia. Da sah ich eine Infotafel mit allen Sehenswürdigkeiten der Stadt und tatsächlich war auf dieser Karte eine anglikanische Kirche verzeichnet, bei der stand, dass dort tatsächlich Gottesdienste stattfinden. Das ist deswegen so besonders, weil ansonsten alle christlichen Kirchen im Nordteil der Insel entweder Museen sind oder zu Moscheen gemacht wurden. Eine anglikanische Kirche gibt es im Nordteil nur deswegen, weil die Briten diese Insel viele Jahrzehnte verwaltet hatten. Jetzt haben sie nur noch zwei Militärstützpunkte im Süden der geteilten Insel. Im Süden der Insel wohnen die griechischen Zyprioten, die der orthodoxen Kirche angehören, also Christen sind. Und im Nordteil der Insel wohnen die türkischen Zyprioten, die Muslime sind. Also ich bin zu der Kirche hin, um sie mir anzuschauen. Eine ganz kleine Kirche sieht man von weitem eher nicht. Ich betrat den kleinen Hof um die Kirche. In dem Moment rief ein Mann von irgendwo und machte wilde Handbewegungen. Ich drehte mich um und er kam auf mich zu. Ich hatte gleich das Gefühl, irgendwas hast du hier falsch gemacht und der ist irgendwie dagegen bei dem, was du gerade vorhast. Aber dem war nicht so, sondern er deutete auf eine Bank neben uns und sagte, nimm Platz, in sehr gebrochenem Englisch, dass ich nur mit viel Mühe irgendwie verstehen konnte. Er griff in seine Plastiktüte, die er dabei hatte, und holte ein Buch heraus. Es war eine Bibel. Das war auf jeden Fall zu erkennen. Zu lesen war sie nicht, weil sie auf Arabisch oder auf Türkisch oder was auch immer war. Zumindest nicht auf Englisch. Er schlug seine Bibel auf und begann mir in seinen Worten die wichtigsten Stellen zu zeigen und zu erklären. Und da hatte sie in seiner Bibel mit einem Stift gemarkert. Er erklärte mir, dass das Evangelium durch den Apostel Paulus nach Zypern gekommen sei. Und er zeigte mir das anhand seiner Karten, die er hinten in der Bibel hat. Die meisten Bibeln, die Sie zu Hause haben, werden auch diese Karten haben. Wenn Sie mal auf den Rückdeckel gehen, finden Sie auch eine Karte des Neuen Testaments. Und die meisten haben dann auch eine Karte mit den Reisen des Apostels Paulus. Kann man auch gucken, wann der wo nach Zypern gekommen ist. Dann zeigte er mir Stellen aus dem Römerbrief, auch mein Konfirmationsspruch unter anderem aus Römer 1,16, Stellen aus Römer 8, das Vaterunser und Verse zum Beten aus dem Matthäusevangelium. Dann schlug er das Alte Testament auf, erklärte mir was aus dem Propheten Jesaja, dass Jesus 12 Jünger hatte, erklärte er mir auch, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden sei. Ich hatte ihm schon längst gesagt, dass ich Pfarrer sei und das eigentlich wisse. Aber er ließ sich gar nicht beeindrucken und fand es trotzdem wichtig, gerade mir wahrscheinlich das beizubringen oder zu sagen. Dann gingen wir in die Kirche hinein. Er erzählte mir, dass er hier reinige und putze und dass ich die Kirche hier selbst finanziere. Wir verließen die Kirche, setzten uns draußen wieder auf die Bank und er erzählte mir noch ein wenig aus seinem Leben. Dass er nämlich alleine sei, dass seine beiden Eltern bei einem Autounfall in Rotterdam ums Leben gekommen seien, dass er in Izmir in der Türkei an der Nase operiert worden sei, die sahen nämlich ganz schrecklich aus und wie sehr ihm Gott in all dem beigestanden und geholfen habe. Nachdem er irgendwie fertig war und ich auch das Gefühl hatte, ich glaube, ich muss mal weiter, habe ich noch mit und für ihn gebetet. Cengiz ist sein Name. Ein einfacher Mann, keine große Bildung wahrscheinlich, aber dieser Mann kannte seine Bibel und er konnte erklären, was er glaubte und wusste, wo er die wichtigsten Stellen in der Bibel zu finden hatte. Das war eigentlich ein kleiner Glaubenskurs, den er mit mir veranstaltete. Mich hat dieser Mann mit der Plastiktüte echt beeindruckt. Der wusste, was er glaubte, der konnte es sagen und zeigen in seiner Bibel, die er sogar dabei hatte. Was für ein Mensch. Wie wäre das bei uns? wenn uns jemand fragen würde. Ich vermute mal, dass niemand von uns seine Bibel dabei hätte, geschweige denn in einer Plastiktüte. Und könnten wir erklären, worum es im christlichen Glauben geht? Würden wir uns als Christen, als die wir uns ja doch bezeichnen, in der Bibel zurechtfinden? Wissen wir, wo was zu finden ist? Die meisten denken, dafür haben wir ja die Pfarrerinnen und Pfarrer. Die haben das ja schließlich studiert, wie ich immer so gesagt bekomme. Ihr habt das doch studiert, ihr wisst doch, wie das geht. Ihr habt doch die Bibel gelesen, habt doch noch alte Sprachen gelernt und habt euch über Jahre hinweg an der Universität damit beschäftigt. Wohl wahr. Aber ich glaube, das reicht heute nicht mehr, einfach zu sagen, geh mal zum Pfarrer, der kann dir das wahrscheinlich besser erklären, als ich das kann. Wir müssen auskunftsfähig werden. Umso mehr, als immer mehr Menschen anderen Glaubens in unser Land kommen. Und die wissen in der Regel ziemlich gut über ihren Glauben Bescheid. Meistens viel besser als wir über unseren. Und meistens wissen die auch noch was über unseren Glauben. Könnten Sie sagen, wo was in der Bibel zu finden ist? Wo die Kreuzigungsgeschichte steht? Was Pfingsten ist? Eins der drei wichtigsten Feste im christlichen Kalender? 10 Gebote? Oh, die meisten würden wir zusammenbekommen. Richtige Reihenfolge? Eigentlich hatte ja auch einen Sinn, die Reihenfolge. Die sind ja nicht einfach nur so zusammengewürfelt worden. Bekämen wir das noch hin? Ich weiß nicht. Beantworten Sie die Fragen selbst für sich. Die Reformation, an die wir ja heute in besonderer Weise denken, ist auch eine Bildungsbewegung. Das Wort Bildung ist ja heute in aller Munde. Ohne Bildung keine Jobs, keine Zukunft, kein Geld. Leider führt das so weit, dass wir heute gar keine Handwerker mehr haben, weil alle auf die Uni müssen. Klammer zu. Damals in der Reformation war es ja so, dass die Menschen zur Messe gingen. Evangelische Kirche gab es ja noch nicht. Und die Menschen, die da hinkamen, konnten die Bibel nicht lesen, weil die auf Latein war. Deshalb konnten sie auch den Pfarrer oft nicht verstehen, denn die Messe war auf Latein. Und wenn sie ihn verstanden, dann wussten sie nicht, hat er denn überhaupt recht bei dem, was er sagt, und steht das denn auch so in der Bibel drin? Und so kam es natürlich auch zu den Vorstellungen von Hölle und Gericht und dem Ablasshandel. Und damals hat man ja das so gemacht, da die Menschen ja die Bibel nicht lesen konnten, hat man versucht, Bilder zu malen, um ihnen damit die Inhalte der Bibel nahezubringen. Ich war vor 10 Tagen in Colmar im Elsass. Dort gibt es in dem Museum Unterlinden ja diesen berühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Das ist nicht einfach so ein Steintisch wie da, sondern das ist ein bunter Altar mit jeder Menge Bildern. Und zwar ein Klappaltar. Vielleicht haben Sie das schon mal irgendwie gesehen. Also der ist erst zugeklappt, da sehen Sie vorne was, dann klappen Sie das auf, dann haben Sie 4 Bilder, eins links, rechts, 2 in der Mitte, dann klappen Sie das nochmal auf und wieder haben Sie 4 Bilder. Und ich glaube, dann muss man nochmal klappen, um den letzten Rest zu sehen. Damit hat man den Menschen die Geschichten der Bibel erzählt, mit Bildern. Luther als studierter Theologe verstand die Bibel, denn er konnte sie ja lesen, hat sie ja studiert. Und da er sie ganz anders verstand, als wie sie rübergebracht wurde von den katholischen Pfarrern, kam es zu diesem berühmten Thesenanschlag an der Schlosskirche von Wittenberg. Und die Reformation nahm ihren Lauf. Der Buchdruck entstand und die Thesen wurden immer mehr verbreitet. Dann ging es weiter. Luther übersetzte als Junker Jörg auf der Wartburg die Bibel ins Deutsche, so dass dann alle auf einmal die Bibel lesen und verstehen konnten. Und als dann 1530 der sogenannte Augsburger Religionsfrieden geschlossen wurde, ging es weiter. Denn die Reformatoren erstellten den sogenannten Katechismus. Tolles Wort, das die jungen Leute heute natürlich überhaupt nicht mehr wissen. Ich habe ihn auch nicht mehr kennengelernt, denn ich hatte einen 1968er Pfarrer als Konfirmator, der da nicht viel Wert drauf legte. Aber die ältere Generation musste fleißig auswendig lernen aus dem Katechismus. Wie heißt dann immer, was ist das? Und dann kam da so ein Engel, ein wahnsinnig langer, verschachtelter Satz, den sich heute kein Mensch mehr merken kann. Und dann stand da was über die 10 Gebote, das Glaubensbekenntnis, Abendmahl, Taufe und so weiter. Übrigens auch die Konfirmation wurde von den Reformatoren erfunden. Denn denen war ja klar, wir können nicht nur kleine Kinder und Babys taufen, sondern wir müssen ja die jungen Menschen auch im Glauben unterrichten. So ist der Konfirmandenunterricht im letzten, im tiefsten auch eine Bildungsveranstaltung. Bildung wurde also im evangelischen Bereich und in unserer Kirche schon immer groß beschrieben, und zwar seit Anfang an. Wir sollen und müssen wissen, was wir glauben, und wir sollen es mitteilen können. So wie dieser einfache Mensch mit Namen Cengiz in Nordzypern in Kyrenia. Worum geht es im christlichen Glauben? Ich möchte Ihnen gerne die 4 Kernworte der Reformation kurz nennen, weil ich glaube, dass man anhand dieser sich Dinge relativ gut behalten kann. Erstes Kernwort, allein die Schrift, lateinisch sola scriptura. Allein die Schrift, damit ist die Bibel gemeint, die auf dem Altar liegt. In ihr, so die Reformatoren, steht alles Wichtige drin. Das ist die Geschichte Gottes mit seinen Menschen und die Geschichte der Menschen mit Gott. Menschen berichten von ihrer Erfahrung und Begegnung mit dem lebendigen Gott, total aktuell. Denn die haben mit denselben Dingen zu kämpfen gehabt, damals vor 2.000, 3.000 Jahren, wie wir heute. Wir brauchen keine weiteren Quellen neben der Bibel. Und wir brauchen auch keine übergeordnete Institution, wie zum Beispiel der Papst, der uns sagt, wie wir Dinge zu glauben haben und was sie bedeuten. Alles, was wir wissen müssen, steht in der Bibel. Deshalb liegt die Bibel im Gegensatz zu den meisten katholischen Kirchen bei uns immer auf dem Altar aus. In den wenigsten katholischen Kirchen liegt vorne eine Bibel auf dem Altar. Bei uns, das Zentrum, liegt immer da. Lasst sie uns auch in die Hand nehmen und lesen und nicht nur als Traubibel in der zweiten Reihe im Regal stehen haben. Oder weil der Buchrücken so nett ist in der ersten Reihe. Und wenn Sie die Bibel nehmen, fangen Sie bitte nicht vorne an. Fangen Sie im Neuen Testament bei Markus an. Dann liest es sich etwas leichter. Der biblische Satz dazu aus Markus 13, Vers 31. Jesus Christus spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Zweites Kernwort. Alleine Christus, lateinisch solus Christus. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil und zum Vater als den Weg, der über Jesus führt. Anker der Zeit, Fundament, das gelegt ist, haben wir schon gehört. Jesus hat in seinem Leben die Liebe des Vaters gezeigt. Er ist gestorben, damit wir nicht die Folgen unseres Tuns alle tragen müssen, sondern alles vergeben werden kann, auch die schlimmsten Sünden. Er ist nach 3 Tagen auferstanden von den Toten, damit wir Hoffnung über unseren Tod hinaus haben und wissen, für Gott ist und bleibt nichts unmöglich, auch in unserem Leben. Deshalb steht in jeder evangelischen Kirche auch ein sichtbares Kreuz, meistens auf dem Altar, dem Zeichen für Jesus Christus. Auch auf der kleinen anglikanischen Kirche in Kyrenia war ganz oben ein kleines weißes Kreuz zu sehen, inmitten von lauter Halbmonden drumherum. Der biblische Satz dazu lautet, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Drittes Kernwort, allein die Gnade. Lateinisch sola gratia. Nur durch die Gnade, nur weil Gott gnädig ist, steht er zu uns, werden wir geliebt, dürfen wir leben und kommen wir durch das letzte Gericht. Gnade heißt so viel wie unverdientes Glück. Denn Gnade, das weiß jeder, der mal im Gericht war, kann man sich nicht verdienen, sie wird einem geschenkt. Und den Himmel können wir uns nicht verdienen, die Liebe Gottes auch nicht. Und wenn wir uns noch so sehr anstrengen und Gutes tun, wir schaffen es nicht, so zu sein, wie Gott es von uns haben möchte, und wenn wir ehrlich sind, auch nicht so, wie wir uns selbst gerne hätten. Klar, der eine macht mehr Fehler als der andere, aber ist irgendwie auch egal. Auf Vergebung sind wir so oder so angewiesen. Vielleicht der eine mehr oder weniger, aber das ändert im Endergebnis auch nichts. In Gottes Augen sind wir schuldig und bedürfen der Gnade. Keiner braucht sich auf die Schulter zu klopfen. Nur aus Gnade werden wir errettet. Der biblische Satz aus Epheser 2, Vers 5 lautet: Aus Gnade seid ihr selig geworden. Vierter und letzter Kernsatz oder Kernwort: alleine aus Glauben, sola fide, lateinisch. Viele Menschen glauben, sie müssen gute Werke tun, um Gott zu beeindrucken oder Gott zu gefallen. Wieder andere denken: Christ bin ich, wenn ich doch gut nach den 10 Geboten lebe, wenn ich Kirchensteuer zahle oder auch mal ein bisschen mehr spende, regelmäßig zum Gottesdienst gehe und vielleicht auch noch den Pfarrer oder die Pfarrerin kenne. Ja, das kann man auch. Aber Christ werde ich nicht, wenn ich lauter gute Dinge tue, sondern wenn ich an Gott glaube und ihm vertraue und eine Beziehung zu ihm habe. Das ist das, was Gott möchte. Beziehung, Glaube, Vertrauen. Und daher kommt es dann, dass ich auch Gutes tue, als Folge, als Dankbarkeit, aber nicht als Voraussetzung. Der biblische Satz dazu steht in Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 4 Kernworte für unseren Glauben zum Mitnehmen. Erstens alleine die Schrift, zweitens alleine Christus, drittens alleine die Gnade, viertens allein der Glaube. Hinter diesen 4 Worten verbirgt sich alles. Mit diesen 4 Worten können wir sprachfähig werden und Auskunft geben. Cengiz hat es auf seine Art und Weise gegenüber mir getan, mit seiner Bibel aus der Plastiktüte. Wir müssen unseren Weg finden. Denn ich glaube, unser Glaube ist es wert, nicht verheimlicht zu werden, nicht unter den Teppich gekehrt zu werden, ihn auch nicht den Profis zu überlassen, sondern von allen erzählt und bezeugt zu werden. So wie Luther es damals gemacht hat, wie Cengiz in Kyrenia es getan hat und viele andere es bis heute tun. Lasst uns ein Teil dieser Bewegung werden und dabei sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.